Herzlich willkommen zur Folge 4 von Pinkelpause, eurem Podcast für Männergesundheit und urologische Themen. Auch heute wieder mit Chris. Hallo Chris.
Hallo Jochen, grüß dich.
Ich habe mich sehr auf unsere heutige Aufnahme gefreut. Es geht um ein tolles Thema, finde ich, wo man viele Fragen stellen kann. Es geht nämlich um Potenzstörungen, Häufigkeit und Ursachen. Lass uns dieses Thema Potenzstörung doch mal einkreisen. Was ist es eigentlich? Also wann habe ich Potenzstörung?
Ja, Potenzstörung hat man definitionsgemäß, wenn man über mehr als ein halbes Jahr lang in 2 von 3 Versuchen keine ausreichende Erektion bekommt, um damit einen Geschlechtsverkehr auszuüben. Das ist jetzt natürlich ein bisschen so eine sehr sachlich-fachliche Definition. Ich denke, der Körper signalisiert einem das schon, wenn man damit einen Arzt aufsuchen sollte. Also wenn man über längeren Zeitraum keinen befriedigenden Geschlechtsverkehr ausüben kann, spricht man von einer erektilen Dysfunktion. So ist eigentlich der Fachbegriff. Impotenz ist ja immer so ein bisschen belegt, der Begriff. Deshalb sollte man da eher von einer Potenzstörung oder einer erektilen Dysfunktion besser sprechen.
Also Störung kenne ich ja bei der Antenne, beim Fernseher früher, das kann man ja auch, ich sag mal, wieder hinbiegen.
Ja, das ist tatsächlich eine interessante Frage, weil es wird tatsächlich so nicht als Krankheit definiert, sondern als eine Befindlichkeitsstörung. Und deshalb werden auch viele Therapien der Potenzstörung, wo wir auch noch drauf kommen, werden nicht von den Krankenkassen bezahlt. Aber trotzdem ist das Thema sehr, sehr wichtig, weil es halt auch viele andere Körperfunktionen abbildet. Und da werden wir sicher gleich, wenn wir über die Ursachen sprechen, nochmal genau drauf kommen. Du hattest eben noch nach der Häufigkeit gefragt. Also die Potenzstörungen sind tatsächlich sehr häufig. Das fängt so mit 40 etwa an. Da ist so jeder 10. Mann betroffen, immerhin. Und das nimmt dann so linear zu, bis dann so zwischen 60 und 70 jeder 3. Mann von einer Potenzstörung betroffen ist. Also durchaus ein sehr häufiges Phänomen. Und von denen, das muss ich unbedingt auch erwähnen, von denen, die jetzt neu diagnostiziert werden mit einer Potenzstörung, sind mittlerweile 25% jünger als 40. Das heißt also.
Das heißt, wir werden jünger?
Ja, tatsächlich. Also der Altersgipfel rückt nach vorne und wir haben tatsächlich auch so ein richtiges Peak in der Alterskurve bei den ganz Jungen, also bei den Jugendlichen, jungen Männern. Und das ist ein interessantes Phänomen, was jetzt so wissenschaftlich noch gar nicht so richtig beleuchtet ist, aber was tatsächlich, glaube ich, auch so ein gesellschaftliches Problem ist, ne? Weil die Jungs, die machen sich Stress. Die haben in der Schule schon Stress oder wenn sie jetzt eine Ausbildung oder einen Job haben, oft die Beziehung mag problematisch sein. Und ja, es entsteht tatsächlich so eine Art Leistungsdruck oder eine Erwartungshaltung, auch so ein bisschen durch diese sexualisierten Medien gepusht. Da haben wir tatsächlich häufig junge Männer, die in diesen Teufelskreis aus Sorgen reinkommen und was sich dann in der Potenz niederschlägt tatsächlich.
Sag mal, kann das auch was mit Pornokonsum zu tun haben? Weil man kann ja immer, das war ja bei uns ganz anders, ja. Also wir natürlich haben uns Videokassetten, also da kann man ja gar nicht dran. Aber heutzutage, das Internet ist ja voll davon, der Zugang total erleichtert. Und wenn die jungen Menschen das alles konsumieren, da kriegt man ja einen Schlag in der Birne, oder?
Ja, das ist tatsächlich auch schon untersucht. Also dieser Pornokonsum führt zu falschen Vorstellungen erstens von Sexualität, was der Realität nicht entspricht, und zu einer erhöhten Reizschwelle. Ja, dass also immer mehr Stimulation notwendig ist, um dann den gewünschten Effekt zu erzielen und diese Reizüberflutung tatsächlich psychisch nicht gesund ist für den heranreifenden jungen Organismus, ja.
Das ist schon Fakt und untersucht.
Das würde ich tatsächlich so als Untersuchte dastehen lassen. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, warum haben wir plötzlich so relativ viele Jungs, die sich mit solchen Problemen dann an Urologen oder überhaupt an einen Arzt oder einen Therapeuten wenden. Ne? Und man kann das schon erklären, weil durch dieses sich ständig unter Druck setzen und Sorgen machen, wird der, das sympathische Nervensystem stimuliert. Es wird also mehr Adrenalin oder Epinephrin, wie man es auch nennen mag, ausgeschüttet. Und das führt zu einer Verengung der Blutgefäße. Und dann funktioniert es auch organisch nicht. Also es wird praktisch psychisch getriggert und es kommt dann halt zu einem organischen Versagen tatsächlich. Mhm.
Das heißt, der Kopf spielt da eine große Rolle?
Eine entscheidende Rolle, genau. Ja.
Okay. Mal ganz kurz, bei den Jungs ist es natürlich ganz klar, aber gibt es eigentlich auch Potenzstörungen bei Frauen? Also kommen auch Frauen zu, kann man da irgendwas sagen, wenn die sagen, ich habe keine Lust, zählt das dann auch da schon zu? Oder ich kann heute ja, nicht, ich will auch nicht und...
Ja, gibt es natürlich, da sind wir Urologen natürlich jetzt nicht die ersten Ansprechpartner und auch nicht die Fachleute dafür. Aber wenn wir dann zum Beispiel in der nächsten Folge über das Thema Viagra sprechen, da wurde ja auch schon probiert, das für Frauen einzuführen, ist natürlich der komplett falsche Ansatz. Weil tatsächlich, wie du schon vermutet hast, bei Frauen ist das meistens eine Störung der sexuellen Lust, also der Libido-Störung. Bei Männern ist es tatsächlich nur in 10% etwa psychisch oder ja, dann kommen noch die dazu, die einen Testosteronmangel haben, ja, also die ein hormonelles Defizit haben. Und ansonsten haben wir tatsächlich vorwiegend organische Störungen. Und das ist jetzt ein ganz, ganz großes Feld, was man da abklären muss, welche Krankheiten letztlich zu einer Potenzstörung führen können. Können wir gerne mal durchgehen, wenn dich das interessiert.
Ja, ich machen wir auch. Ich wollte noch, darf ich, wenn ich noch einmal auf diese, ach, auf diese
alles fragen, Jochen.
Auf diese Kopfnummer und bei den jungen Menschen, ist es denn so, dass die dann noch Glück haben, weil man das besser heilen kann und therapieren kann grundsätzlich, weil es ja im Prinzip in den jungen Jahren erstmal nur der Kopf ist?
Ist tatsächlich so. Es gibt da so eine Art Doppelstrategie, die man da fährt. Also man versucht, so eine Art psychosexuelle Therapie zu machen. Da gibt es auch Untersuchungen zu, dass man zum einen eine Psychotherapie macht, um das wieder alles so ein bisschen ins rechte Licht zu rücken. Aber man macht durchaus auch eine Medikamententherapie begleitend. Also man gibt praktisch Potenzpillen. Ich sage immer platt Viagra. Wir müssen das noch so ein bisschen differenzieren. Das ist ja nicht der korrekte Begriff. Aber man macht halt eine Therapie kombiniert aus diesen Potenzpillen, einfach um zu zeigen den Jugendlichen, organisch ist das in Ordnung, weil die wirken dann gut. Und parallel macht man dann halt diese psychosexuelle Therapie, um das wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Und damit hat man immerhin bei etwa der Hälfte der Fälle ganz gute Ergebnisse.
Also eigentlich ein Aufruf an junge Menschen, die meinen, okay, bei mir klappt es nicht mehr so gut, einfach mal sich melden und keine Scheu vorhaben, oder?
Ja, ganz, ganz wichtig. Also das Wichtigste ist erst schon mal das Gespräch mit der Partnerin oder dem Partner. Ja, das löst meistens schon mal falsche Vorstellungen auf, ne, die man sich vielleicht sonst irgendwo angeschaut hat oder angelesen, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Da ist schon mal das offene Gespräch, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann sollte man sich, wenn das halt nicht zum Ziel führt, tatsächlich an einen Fachmann wenden. Und da ist natürlich die Hemmschwelle auch erstmal sehr, sehr hoch. Also bis ein junger Mann wirklich einen Termin in der Urologenpraxis macht, da ist eine hohe Hemmschwelle gegeben. Ich denke, da kann man auch durchaus heutzutage so Angebote der Telemedizin nutzen, sich erstmal in einem wirklich, sagen wir mal, etablierten, zertifizierten Portal informieren und dadurch auch die Schwelle so ein bisschen absenken, dass man dann wirklich sich auch professionelle Hilfe sucht.
Jetzt mal ganz blöd gefragt in dem Zusammenhang. Gibt es auch Menschen, die dann kommen und ich frage für einen Freund? Oder passiert das heutzutage das, nicht mehr?
Nee, Jochen, das warst du. Das war.
Ich frage ja nur für einen Freund.
Nee, das warst du. Aber du fragst immer für den Peter. Aber in der Praxis passiert das tatsächlich eher nicht. Also wenn die jetzt wirklich sich getraut haben, zum Urologen zu gehen, die Jungs, dann ist auch der Knoten geplatzt. Dann reden die auch offen über ihre eigenen Probleme und nicht über Peters Probleme.
Sag mal, wenn wenn das jetzt an der Psyche hängt in jungen Jahren oftmals, kann ja. das eigentlich dann auch den Weg ins Organische finden? Weil ich meine, jetzt mal platt gesagt, ich meine, wenn ich jetzt über Jahre, wenn da nichts mehr läuft und mein Gehirn verstopft ist, kann das irgendwann sein, weil der muss einfach in, du weißt, was ich meine, also es ja, muss einfach weiß, etwas, was wie soll ja. ich es ausdrücken?
Du, ja, dass sich das chronifiziert sozusagen.
Ja, ja. Der muss halt also, in Bewegung sein, der muss ja auch.
Ja, ich würde das eher so formulieren, dass sich halt diese psychologische Sperre nicht lösen lässt und ja. dann kann man natürlich irgendwann nicht mehr differenzieren, wie viel ist da jetzt organisch auch mit dabei mit dem zunehmenden Alter, denn tatsächlich ab 40 kommen dann so richtig große Risikofaktoren oft dazu, die auf organischer Ebene zu suchen sind. Also ich kann jetzt mal so ein paar nennen.
Ja, ich hake das bei mir direkt mal ab, aber ja, genau. So, dass es ja. aber keiner sehen kann. Okay. Mhm.
Ja, nee, ja, können wir gerne mal durchgehen. Also zum Beispiel die Rate an Bluthochdruck nimmt zu. Ja.
Habe ich.
Hast du. Däh, haben wir es schon.
Bluthochdruck. Kann der Satan, ja. 8 Milligramm. Bäm.
Ja, dann bäm. Und noch schlimmer als Candesatan sind zum Beispiel Beta-Blocker. Ne, die sind also ganz großes Gift für die Potenz.
Ist Candesatan schon Gift für die Potenz? Also schon blöd?
Also im Prinzip können alle Blutdruckmittel Potenzstörungen machen, ja. weil Blutdruckmittel ja die Blutgefäße meistens erweitern, ja, um den Blutdruck zu senken. Und dadurch kann halt der Bluteinstrom in den Penis nicht oder das Blut im Penis nicht so gut gehalten werden.
Kann aber auch anders sein.
Kann auch anders sein. Das heißt ja nicht, dass jeder Mann mit einem Bluthochdruck impotent ist.
Genau.
Ja, Bluthochdruck. Gleiches gilt für Diabetes. Ne? Wir leben zunehmend ungesünder. Durch Bewegungsmangel, falsche Ernährung, leidet der Fettstoffwechsel, Körpergewicht nimmt zu, Diabetes entsteht. All das sind gravierende Risikofaktoren, auch wiederum für die Durchblutung und für die Nervenversorgung des Penis.
Beim Körpergewicht waren wir gerade, ne? Warte, habe ich mal. Idealgewicht habe ich nicht, ist auch ein Faktor, den ich. Ja.
Ja.
Ich bin, also ja, ich glaube, ich bin ein ganz normaler Mensch.
Ja, haben wir schon zwei ja. Punkte. Rauchst du, Jochen?
Nee.
Okay. Also das wäre natürlich dann verheerend, ne? Weil, also ich sage immer, es gibt drei riesige Risikofaktoren. Das ist Zigaretten, Rauchen, Nikotin.
Ja.
Ja. Also das ist so der ganz große Klassiker, wenn man so in der Jugendzeit angefangen hat zu rauchen, das dann 30 Jahre durchgezogen hat, dann hat man halt in den mittleren Jahren so mit 45, 50 oft sehr oft Potenzstörungen. Und das ist tatsächlich wirklich als ein sehr, sehr, sehr ernstzunehmendes Symptom, weil das meistens ein Vorbote ist für später möglicherweise auftretende Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt, Schlaganfall und solche Sachen. Also da
Moment mal, kann man also, immer nur. Also wenn ich jetzt, das ist ja interessant und wichtig. Also es lässt sich da ablesen, wenn ich noch potent bin, dass ich möglicherweise eine geringere, wie sage ich es jetzt? Also
anders, sag's andersrum.
Ja.
Wenn du Raucher bist.
Ja.
Und eine Potenzstörung entwickelst,
ja.
dann ist das ein Frühwarnsystem für möglicherweise statistisch so 2-3 Jahre nach Beginn der Impotenz auftretende Herz-Kreislauf-Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Also Oha. Es ist, damit haben wir jetzt im Prinzip das Quiz auch schon aufgelöst, aber das ist, denke ich, so wichtig, dass man das also gar nicht oft genug betonen kann und deshalb auch wir an dieser Stelle gerne das Quiz schon auflösen können. Der Penis ist die Antenne des Herzens. Also das ist wirklich, ja. das ist wirklich ein Frühwarnsystem, wo man dann ablesen kann, insbesondere bei Rauchern, wenn man das nicht ernst nimmt, dann kommen mit etwas Verzögerung kommen dann die wirklich gravierenden Ereignisse.
Das hätte ich nie gedacht, dass wirklich die Potenz ein Zeichen ist für andere.
Ja, das kann man sehr gut erklären, weil die Blutgefäße am Penis, die sind sehr fein und sehr empfindlich und die reagieren als erste. Und dann kommen, also zum Beispiel Diabetes schädigt ja auch die kleinsten Blutgefäße zuerst, ja. Mhm. Und dann kommen später halt die etwas größeren dazu und ja.
Das heißt, ich müsste mir doch eigentlich, Entschuldigung, Chris, ich habe dich unterbrochen, aber ich müsste mir doch eigentlich sagen, alles klar, in diesem Monat brauche ich so und so viel mal Sex und ja, das nehme ich mir dann vor und wenn ich so und so oft versage, beziehungsweise wenn er so und so oft nicht richtig, kann man auch sagen, nicht richtig steht, ne? Oder?
Ja, doch, kann man, wir sind ja unter uns.
Wir sind ja unter uns, ja, kann man das sagen. Genau. Dann habe ich, dann schaffe ich es, ein Frühwarnsystem einzubauen.
Ja, aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja auch wieder Druck aufbauen, ne? Du machst eine Strichliste und
ja. Das muss ich dann erst mal mit meinem Partner besprechen. Es geht ja um meine Gesundheit.
Habe ich die schon in einer vorherigen Folge erwähnt, diese Studie, wo man 21 Mal im Monat ejakulieren, ich glaube beim Thema Masturbation hatten wir das schon mal, ejakulieren sollte, um das Prostatakrebsrisiko um 19% zu senken.
Nee.
Gibt es auch eine ganz schöne Studie. Und dann sind wir jetzt schon bei 21 Mal pro Monat. Also wenn du alle meine Empfehlungen in diesen und den kommenden Folgen zusammennimmst, dann kannst du im Prinzip gar nichts anderes mehr tun den ganzen Tag. Ja, aber dann bist du kerngesund.
Das ist doch super. Und vor allen Dingen, da nehme ich dabei auch noch ab, weil das ist ja eine körperliche Betätigung.
Ja, genau. Du verbrennst auch noch ein paar Kalorien dabei. Aber du sattelst das Pferd gerade von der anderen Seite auf. Du möchtest von mir hören, dass du mit hoher sexueller Aktivität sehr gesund bleibst. Das ist zwar richtig, aber wir wollen ja heute darüber sprechen, was man nicht tun sollte, um seine Potenz zu schädigen. Ja. Anderes Beispiel ist zum Beispiel auch Fahrradfahren. Leider.
Das ist, habe ich schon mal gemerkt, also wegen den Hoden auf dem Sattel.
Ja, nicht nur der Hoden, der Damm ist das Problem. Der Dammbereich, der ausgeübte Druck da unten, der vermindert die Durchblutung und die Sauerstoffversorgung des Penis. Ja, und da gibt es auch wieder Untersuchungen, wenn man so mehr als 6 Stunden pro Woche auf dem Sattel sitzt, dann hat man statistisch schon etwas mehr häufiger Erektionsstörungen als die nicht so viel Fahrrad fahren.
Jetzt kommen aber die ganzen Radprofis unter unseren Zuhörern und sagen, da ist aber kein Problem, ich schon einen richtig guten Sattel, der ist genormt. Ist da gibt es bestimmt Unterschiede, die darauf achten, ne?
Genau. Also der Standard-Rennradsattel, der ist ja in der Mitte erhöht und geht zu den Seiten etwas runter. Es gibt aber Prostata-Sättel oder die den Dammbereich entlasten. Die haben also hinten so 2 Höcker, wo die Sitzbeine drauf sind und sind in der Mitte im Dammbereich, haben die eine Kuhle, eine Aussparung.
Ja.
Ja, und die entlasten den Dammbereich. Aber der klassische Rennradsattel, der drückt voll in den Dammbereich rein.
Da werde ich mir meinen Sattel neu kaufen. Weil so einen Sattel habe ich nämlich tatsächlich nicht. Gut, ich fahre jetzt keine 6 Stunden, sondern immer zum Büro und zurück. Das sind 20 Minuten pro Tag.
Ja, guck, da bist du doch schon bei. Wie oft fährst du denn ins Büro in der Woche? Das ist ja die entscheidende Frage. 2 Mal in der Woche ins Büro, ja.
Aber interessant auf alle Fälle.
Ja, und das kann man sogar noch weiterspinnen. Das gilt in gewissem Maße auch für Motorradfahrer. Wenn die es nämlich zum Beispiel so Hobby-Crossfahrer sind, das ist ja das gleiche Prinzip. Ne? Der Sattel, der haut unten in den Damm rein und vibriert. Und da ist tatsächlich auch bei Motorradfahrern so ab 35 wurde in so einer Untersuchung festgestellt, dass die, wenn die viel fahren, auch häufiger von solchen Störungen betroffen sind.
Was machst du als allererstes, wenn jemand kommt mit Potenzstörung? Was sind da so bei dir oder bei deinen Kollegen für Untersuchungen so notwendig?
Ja, zuerst muss man überhaupt mal diese ganzen Sachen, die wir gerade besprochen haben, im Gespräch eruieren. Ja, also 80% der Fälle kann ich schon nach dem Gespräch sagen, wo die Ursache für die Potenzstörung liegt. Das wird heutzutage alles so ein bisschen unterschätzt. Man stürzt sich immer gleich auf die organischen Untersuchungen und deshalb verweise ich auch gerade bei den Potenzstörungen sehr auf die telemedizinischen Möglichkeiten, dass man sich wirklich mal eine Erstberatung mit einer niedrigen Hemmschwelle, vielleicht sogar anonym holt und sich da mal ausführlich beraten lässt. Dann kann man meistens schon rauskriegen, wo jetzt wo jetzt der Hase im Pfeffer liegt. Beispiele haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Neurologische Ursachen spielen ja auch eine Rolle. Bandscheibenvorfälle, ja. Viele Männer leiden auch an Rückenschmerzen, haben Bandscheibenprobleme. Oder ältere Herren haben Parkinson, Alzheimer, Zustand nach Schlaganfall. All diese Sachen sind für die Potenz abträglich. Mhm. Ja, das. Und wir haben eine Sache auch noch nicht erwähnt. Sauerstoffversorgung. Und da gibt es auch ganz gute Untersuchungen, beispielsweise Patienten, die eine sogenannte Schlafapnoe haben. Das sind die Leute, die nachts so Atemaussätze haben. Weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
Ja, ich habe tatsächlich einen Freund, der hat eine Maske nachts.
Ja, genau. Ne? Also die dann so nachts eine Maske tragen müssen, damit die hinteren Atemwege offen bleiben, die also so einen Gegendruck ausübt. Und die Unbehandelten, also diese Schlafapnoe haben, die können Atemaussetzer bis zu 2 Minuten tatsächlich nachts haben. Und das führt zu einer verminderten Sauerstoffversorgung. Oder Leute, die sehr, sehr viel Autoabgasen ausgesetzt sind. Ja, die haben Lungenschädigung, ähnlich wie beim Raucher, eine sogenannte Lungenfibrose. Und wenn dann noch so chronische Lungenerkrankungen wie Asthma oder COPD dazukommen, dann hat man insgesamt eine verminderte Sauerstoffversorgung. Und wie ich eben sagte, die Penisblutgefäße sind die empfindlichsten mit im Körper. Mhm. Und die sagen dann als erstes, nö, das reicht mir nicht an Sauerstoff, was hier ankommt. Und dann kommt die Potenzstörung. Und dann macht man manchmal hoch und runter organische Untersuchungen, bis man dann mal auf die Idee kommt, der hat einfach nur eine Schlafapnoe zum Beispiel. Das ausführliche Gespräch ist wirklich die Basis von dem Ganzen.
Da bist du ja praktisch fast schon, ja, geht ja in die Psychiatrie, ja. in die Psychiatrie ja schon fast rein.
Nee, man muss, ja, auch, klar. Man muss aber erstmal, wie gesagt, dieses ganz breite Feld der organischen Ursachen komplett abdecken im Vorgespräch. Und dann gehört natürlich die Untersuchung dazu. Dann muss der erstmal urologisch untersucht werden, der Patient, also die Prostata muss untersucht werden. Gerade ältere Herren haben oft eine Prostatavergrößerung. Die Basiswerte sind ja schnell erhoben. Blutzuckerbestimmung, Blutdruckmessung, ja, Testosteronspiegel bestimmen. 10% aller Potenzstörungen sind, wie gesagt, auch durch einen Hormonmangel bedingt. Das ist eine Blutentnahme, Ultraschall. Des Penis, da kann man sogar die Durchblutung messen, da kann man also die Fließgeschwindigkeit in den Blutgefäßen kann man messen. Das wären dann so die organischen Untersuchungen.
Sag mal jetzt, wie findet eigentlich jemand raus, dass er eine Potenzstörung hat, wenn er zum Beispiel gar keinen Partner hat? Also funktioniert das auch beim, ich mach's mir selber jetzt mal so platt gesagt? Also kann man es da auch feststellen?
Ja, wenn eine Masturbation funktioniert, dann hat man keine Potenzstörung, ne? Denn dann funktioniert der organische Vorgang der Erektion funktioniert. Man kann das ja auch ganz anders noch, wenn man nächtliche Erektionen hat, dann hat man auch keine Potenzstörung. Oder wenn man, es gibt auch so ein Gerät, womit man nachts die Steifigkeit des Penis messen kann.
Was?
Ja. Das ist ein Gerät von Ingenieuren, die das gerade entwickeln. Mhm. Und da kann man dann auch diese Umfangänderung, die nächtliche Umfangänderung des Penis messen und das über eine App hochladen und vom Fachmann beurteilen lassen, ob das im Rahmen des Normalen ist oder nicht. Und wenn nachts normale Erektionen auftreten, dann kann man mit sehr hoher Sicherheit sagen, dass organisch das soweit in Ordnung ist.
Das heißt, nochmal, wenn wir schlafen, ist es normal, dass wir eine Erektion jedes Mal kriegen? Oder zumindest
also nachts treten meist Erektionen auf, genau. Du kannst ja auch morgens, gibt es auch eine Erektion, oder? Die Morgenlatte.
Ja, genau, also. Ja. Du, wenn jetzt, wo du es sagst, habe ich immer schon von gehört. Ja.
Hast von gelesen,
ne? Habe ich von gelesen in deinem Buch.
Ja. Hat Peter dir erzählt.
Also, das ist ja faszinierend. Es gibt ja auch bei Herzpatienten, die praktisch die Herzfrequenz messen lassen müssen, 24 Stunden. Das ist so ähnlich, dass es sowas Ähnliches gibt für den Penis. Das wusste ich nicht.
Ja, das gibt's schon relativ lange. Das wurde früher immer unter Krankenhausbedingungen gemessen. Das hat dann natürlich kaum einer gemacht. Da ist ja keiner ins Krankenhaus gegangen, um sich nachts seine Penissteifigkeit messen zu lassen. Ja, aber es wird gerade entwickelt. Es ist noch nicht auf dem Markt. Aber das kommt. Okay. Dass man sich das sozusagen bestellen kann, dann legt man nachts diesen elastischen Ring an, der misst halt die Umfangänderung des Penis und dann lädt man das hoch und lässt sich dann beraten, das wird kommen.
Das ist ja super. Ist ja eigentlich ein total tolles,
tolles Ding. Ich finde das auch ein super Vorfilter, um die organischen Sachen schon vorneweg auszuschließen.
Was gibt es noch zu sagen zur Potenzstörung? Wir haben schon ganz schön viel abgedeckt, würde ich sagen, oder?
Ja, also mir fällt jetzt auch nicht mehr so viel ein. Also könnte vielleicht noch so ein bisschen an Fun Facts noch mal ein bisschen was bieten. Also man könnte zum Beispiel auch mal besprechen, was gibt ja auch noch so gerüchteweise, dass Plastikverpackungen, also dieses Bisphenol A, was da in den Plastikflaschen zum Beispiel drin ist, dass das eine ähnliche Wirkung hat auf den menschlichen Körper wie weibliches Hormon Östrogen. Das heißt also, es kann sowohl im Gehirn als auch in den Geschlechtsorganen selbst wirken und beim Mann theoretisch zu einer Impotenz führen. Also das ist sicherlich auch noch ein Gebiet, was derzeit untersucht wird.
Gibt es da schon ein Ergebnis oder ist das erstmal eine Untersuchung, die angestellt wird?
Ja, ich muss da immer ganz vorsichtig sein, bevor man sowas in der Öffentlichkeit sagt. Also Vermutungen. Ne? Mhm.
Mhm. Ja. Okay. Mhm. In jeder Folge haben wir einen Witz, einen Urologenwitz. Du durftest die ersten dreimal einen Witz erzählen. Jetzt habe ich mir mal einen rausgesucht.
Dann hau ihn raus.
Aber eigentlich ein Urologenwitz darf eigentlich nur ein Urologe erzählen, oder?
Nee, ja? Eigentlich nicht. Also,
ach so, okay. Also,
Mann. Sag mal den ersten Satz, vielleicht kenne ich ihn ja schon, dann sage ich dir.
Ach, den ersten Satz kennst du auf alle Fälle. Mann beim Urologen.
Okay, den kenne ich.
Also, den kennst du, jetzt hör, nicht kenne ich rufen. Also, der Urologe, Sie müssen unbedingt mit dem Onanieren aufhören. Der Mann, warum das denn? Weil ich sie sonst nicht untersuchen kann.
Komm, den kannst du so. Um ehrlich zu sein, kannte ich den, aber ich finde den gut.
Der ist gut, ne? Ja, gut. Den finde ich auch gut. Ja. Sehr schön. Chris, sollen wir einen kurzen Blick auf die Folge 5 machen, die wir...
Ja, ich würde sagen, die Folge 5 stellen wir mal ganz ins Licht von Viagra, oder?
Oh ja.
Das ist so ein weites Feld, da können wir einfach mal eine ganze Folge nur zu Viagra machen. Hast du Lust?
Ich habe immer Lust. Immer.
Ja, super. Freue ich mich.
Chris, vielen Dank.
Danke
dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Ich bin Urologe. Was denkst du da?
Jetzt mal ganz, ganz unter uns.
Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen.
Ja, ja.
Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.